Ali, hallo, Hallöle und herzlich willkommen. Wir haben es den Sonntag, den 2. März. Es fühlt sich an, als würde 2025 eigentlich schon wieder kurz vorm Ende stehen. Jedenfalls angesichts der Themenvielfalt. An alle, die sich das, egal wo auch immer, gerade anhören, willkommen im Stammteich. Und weil wir das natürlich professionell, wie wir sind, in der letzten offiziell ersten öffentlichen Folge natürlich vollkommen verpennt haben, möchten wir uns natürlich der Form halber wenigstens nochmal ganz, ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die hier aus Versehen und bei Accident reingeraten sind. Mein Name ist Seth, auch bekannt als Seth Bandoom. Ich streame zusammen mit meiner Ehefrau auf dem Kanal Mobs Enter auf Twitch. Wir beschäftigen uns mit politischen Themen und versuchen irgendwie mit halbwegs gesundem Geist am Ende bei den Tagesthemen wieder rauszukommen. Jetzt kamen wir auf die glorreiche Idee, dass wir mal was ganz Innovatives Neues machen, nämlich einen Podcast mit, ihr werdet es kaum glauben, drei alten bis mittelalten weißen Cis-Männern, die sich dann über aktuelle und politische Themen unterhalten. Da kann eigentlich nichts bei schief gehen. Dazu habe ich mitgebracht den Pflanzi und den Meyers und die erzählen euch jetzt mal ganz kurz selbst, wer sie sind.
Ja, ich bin Meyers.
Oder auch nicht.
Doch, ich bin Meyers. Keine Ahnung, ich bin irgendwie in diese Community gerutscht vor einem Jahr und jetzt sitzen wir hier halt. Ja.
Ich bin da irgendwie so reingeraten. Ich weiß auch nicht, wie das passiert
irgendwie,
ist.
Irgendwie bin ich über Linksterroristen auf Twitch hier reingeraten, ja.
Ja, dann fehlt noch so ein Terrorist.
Ja, aber auch eher Nebensache. Pflanzi aka Pflanzifa von Twitter bekannt. Bin ja der Veganer der Runde. Na, wobei wir sind alle Veganer, ne?
Ja, schon so, ja, könnte man so sagen, ja.
Bin auch etwa vor einem Jahr in diese Community reingerutscht und ja, jetzt chill ich hier.
Ja, und wurdest einfach nicht mehr rausgelassen, weil wir brauchen ja auch unsere scheiße Schippersklaven.
Ja.
Sonst wird er
kein. Sehr gerne mache ich das.
So nämlich. Das war jetzt auch dann gleich der erste Insider für alle, die nicht wissen, was jetzt mit dem Scheiße-Schippen anzufangen ist. Und wir werden es euch auch hier nicht verraten. Wir müssen hier nämlich dranbleiben und auch mal auf Twitch reingucken, weil dann erfahrt ihr solche Geschichten auch. Ja, clever. Ihr Lieben, wir haben wieder eine sehr bewegte Woche hinter uns, um es mal ganz, 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 ganz diplomatisch auszudrücken. Oh, und ich habe ja schon ein bisschen Angst davor. Beim letzten Mal sagten wir eigentlich, wir versuchen dann mal nach der Wahl wenigstens eine Folge mit eher trivialen Themen mit zwischenzuschmeißen, um mal wieder auch thematisch ein bisschen runterzufahren. Jetzt haben wir halt so ein Problem. Jetzt haben wir ein Wahlergebnis und parallel auch globalpolitisch so ein paar lustige Ereignisse. War wohl nichts mit dem Chillen und ein bisschen runterfahren, habe ich so das dunkle Gefühl.
Wollen wir erstmal das Positive erwähnen? 8,8% für die Linke?
Ja, gut. Schön, das waren dann auch die guten Nachrichten für heute.
Das war es dann auch schon wieder, ja.
Das einzig Gute, was dieses Jahr passiert oder passieren wird. Ja.
Nein, wir wären selbstverständlich jetzt themenbedingt sowieso auch darauf gekommen. Und natürlich möchte ich das nicht schmälern. Also an der Stelle auch wirklich an alle GenossInnen, die sich in diesen 1,5 Monaten effektiven, aktiven Wahlkampf wirklich den Arsch bis sonst wohin aufgerissen haben. Sensationelle Leistung, das ist wirklich ein Ergebnis. Das war weder zu erwarten, noch war mit dem in irgendeiner Form zu rechnen. Das ist großartig. Aber, und da schlagen wir jetzt gleich ganz elegant die Brücke zu den nicht mehr so tollen Nachrichten. Wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, seit den Ergebnissen, wir dürfen jetzt nicht locker lassen. Und das Momentum müssen wir mitnehmen, weil das ist, wenn überhaupt gerade in Anbetracht der Gesamtlage, ein sehr fragiler Strohhalm. Wenn wir das verkacken, haben wir ein Problem.
Da bin ich vorsichtig optimistisch jetzt gerade. Also die Wahlergebnisse haben uns ja gezeigt, die Jugend wählt viel links, leider auch viel rechts, aber 18 bis 24 war ja, glaube ich, so die Gruppe, die am stärksten die Linke gewählt hat.
Ja.
Stark. Wirklich stark. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung in diesen sehr dystopischen Zeiten.
Ja, deswegen sagte ich auch, also es ist ein fragiler Strohhalm, aber es ist immerhin einer. Und das ist so meine verquere Art auszudrücken, dass ich wohl auch tatsächlich wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft habe. Nicht allzu viel, das muss man der Fairness halber dazu sagen, aber es ist so ein klitzekleiner Lichtblick und darauf müssen wir jetzt ganz, ganz dringend aufbauen. Das Problem an der Geschichte ist halt nur, das hatten wir ja im Stream schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja in meiner optimistischen, naiven Art davon ausgegangen, dass wir dann vielleicht mit den Wahlergebnissen mal irgendwie so ein, zwei Wochen haben, in denen wir wirklich runterfahren können nach den doch sehr angenehmen Winterwahlkampfwochen. Das fällt halt jetzt tatsächlich meiner Meinung nach hart aus. Ja. In Anbetracht dessen, wie sich das Wahlergebnis zusammensetzt und was außenrum gerade so passiert, ganz speziell auch vorgestern wieder passiert ist, gibt es da, glaube ich, nicht viel Spielraum, um jetzt an Urlaub zu denken.
Tatsächlich nicht, nein.
Ja. Das ist nur die Frage, wo wollen wir denn so reinreiten? Es gibt ja genug Angriffspunkte jetzt, seit wir uns das letzte Mal hier zusammengesetzt haben. Ich weiß aktuell nicht, was die größte Shitshow ist, aber wollen wir es chronologisch mal ein bisschen durchgehen? So vorsichtig auf die Wahlergebnisse schielend, was eigentlich passiert ist?
Ja, ich glaube, das wäre chronologisch wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns einfach jetzt erstmal so die eventuell nackten Prozentzahlen anschauen. Was auch vor allem möglich ist an Koalitionen. Das sind ja eigentlich im Endeffekt nur zwei. Es wird ja schon daran gearbeitet.
ob das ja, es wären, es wären noch andere Konstellationen möglich, aber möglich, die sind alle ähnliche Fieberträume. Ich meine, nicht, dass irgendeiner dabei wäre, der jetzt kein Fiebertraum wäre, aber ja. Ja, ich hab die natürlich aktuell immer noch vorläufigen amtlichen Endergebnisse, die sich aber mittlerweile auch seit 4 Tagen nicht mehr in den Nachkommastellen geändert haben. Wir haben also bundesweit 28,5% für die Union, 20,8% für die Nazis, 16,4% für die SPD, 11,6% für die Grünen, 8,8% für die Linke und die Teilnehmerurkunde bekommt der SSW mit einem Sitz, weil sie von der 5%-Regelung ausgenommen sind. Den einen Sitz für den SSW können wir, glaube ich, geflissentlich vernachlässigen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der jetzt nicht an der Regierungsbildung in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist oder dafür Mehrheiten sorgen wird. Auf der anderen Seite, ja, wir haben jetzt die einerseits schöne Situation, dass Krischi Porsche Lindner mit 4,33 mal ordentlich rausgekantet wurde und dass auch Frau Zahnknecht mit 4,97% leider mit einem Total von nicht ganz 18.000 Stimmen den Einzug in den Bundestag verpasst hat. Da jetzt aktuell auch das Trump-Playbook fährt und Wahlbetrug schreit und da jetzt erstmal juristisch gegen vorgeht. Viel Erfolg dabei an der Stelle. Gut, jetzt haben wir die Situation, es reicht eigentlich nur für Schwarz-Rot.
Oder Schwarz-Blau.
Richtig, aber das hat unser Fotzenfritze ja noch ausgeschlossen.
Ja, noch.
Die Betonung liegt auf
noch. noch. Also ich glaube, spätestens mindestens einmal in den Koalitionsgesprächen wird diese Option auftauchen, wenn nicht sogar mehrfach als Druckmittel.
Ja, was sind die wirklich realistischen Varianten jetzt? Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD gibt es ja jetzt bereits. Bisher wurden die öffentlich nur quittiert mit einem, ja, war eine gute Stimmung. Heißt so viel wie, inhaltlich ist da halt noch gar nichts passiert und man ist froh, dass sich nicht gegenseitig erschossen wurde. Ist ein schöner Anfang. Das ist so ungefähr der Anspruch, auf den wir uns da bewegen. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, diese Sondierungsgespräche führen zu Koalitionsgesprächen und irgendwie passiert da tatsächlich was. Gut, ihr schenkt. Die Mehrheit ist tatsächlich trotzdem denkbar knapp. Das Theater eigentlich vorprogrammiert. Ich meine, die Personalie im März ist dann deswegen nicht verschwunden und wird deswegen auch nicht eine 180-Grad-Wende vollziehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann mit den Personalien alles gut geht. Gut, heißt drum. Haben wir erstmal eine große Koalition. Dürfen wir dann aber parteipolitisch, was die Linke angeht, auch wieder nicht locker lassen. Müssen wir halt gucken, was wir so alles kaputt machen und wie wir bis dahin aufgestellt sind. Was sind die Alternativen, wenn diese Sondierungsgespräche oder dann Koalitionsgespräche zu nichts führen? Oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch in irgendeinem Knatsch enden? Dann wird's sehr dünn.
Ja, nicht nur dünn, sondern dann wird's ziemlich happig für uns. Für uns alle.
Es gibt ja ab dem Punkt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht das dann tatsächlich nochmal in Neuwahlen. Was, wenn wir das Momentum hinsichtlich der Linken mitnehmen, nicht unbedingt die schlechteste Option wäre, meiner Meinung nach. Weil dann haben wir noch ein paar Monate oder ein paar Wochen, um nochmal Gas zu geben und zu gucken, ob wir da noch was draufpacken können, was natürlich sehr, sehr, sehr praktisch wäre. Ja, die andere Variante wäre, dass Friedrich Birne-Merz das tut, was er am besten kann, nämlich Scheiße labern und Positionen wechseln, wie es ihm gerade in sein persönliches Machtgefüge passt. Ja, und sich dann doch mit den Nazis zusammentut, der liebe Fotzenfritze von Papen. Ich sehe das halt tatsächlich nach wie vor nicht ausgeschlossen und wir hatten uns ja auch darüber schon unterhalten. Vielleicht können wir das nochmal kurz aufgreifen, dass ich zum Beispiel deutlich der Meinung bin, dass die AfD schon intern Vorbereitungen trifft, um bei Bedarf ein, zwei ungünstige Personalien dann loszuwerden. Was dann Merz wieder die Argumentation an die Hand geben würde, dass ja dann die Problematischen raus sind und bla bla, 20% der Wähler, wir können nicht 10 Millionen Menschen ignorieren, bla bla, wir kennen ja den ganzen Sprech, der dann kommen wird. Funktionsfähige Regierung, globale Probleme, Neuwahlen, nochmal Wahlkampf würde ja alles lähmen, so eine Scheiße kommt dann.
Und ich dann halte das auch für wahrscheinlich. Ich halte es für wahrscheinlich. Ich halte es sogar tatsächlich für so wahrscheinlich, dass ich mich innerlich damit schon halbwegs nicht abgefunden habe. Aber zumindest, mich würde es nicht überraschen.
Es kommt darauf an, wie dolle sich die SPD jetzt wirklich verbiegt. Hm? Weil wenn sie auch nur halbwegs noch irgendein Prinzip aufrechterhalten, dann dürften die Sondierungsgespräche ja schon zu gar keinem Ergebnis führen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber wenn die auch nur noch einen Hauch von Moral und Anstand in sich haben, dann dürfte dabei nichts rauskommen.
Ja.
Dann müsste eigentlich rein logisch und als einzige Option das Ergebnis von irgendwelchen Sondierungsgesprächen am Ende sein, dass sich die SPD hinstellt und sagt, ja, wir haben lecker Käffchen getrunken, es gab keine Todesopfer, jetzt gucken wir, wie es weitergeht.
Was ich mir tatsächlich noch als dritte Option vorstellen könnte, ich hatte es heute überflogen, Lindemann fordert ja einen einjährigen Koalitionsvertrag.
Ja.
Vorerst. Ja. Dass sie quasi good faith da reingehen und versuchen, ja, wir versuchen es, wir schauen und dass es dann eventuell höchstwahrscheinlich, wie du vorhin schon sagtest, dann tatsächlich schon nach einem Jahr wieder zu Neuwahlen kommen könnte.
Mit dem Abstand von einem Jahr tatsächlich noch als, ja, okay, damit könnte man arbeiten, klassifizieren würde. Das Problem ist nur, in einem Jahr kannst du halt auf der Regierungsbank schon echt ganz schön viel kaputt machen. Und von dem bisschen, was die Ampel ja, was immer unterm Radar flog, relativ gut hinbekommen hat. Und was tatsächlich dann Veränderungen sind, die jetzt langsam beginnen zu greifen, ist dann halt sehr schnell nicht mehr allzu viel übrig. Ja,
Ich weiß tatsächlich nicht, ob es tatsächlich die beste Variante wäre, um auch das Momentum, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, mitzunehmen. Eventuell dieses Jahr nochmal wirklich komplett dann auch im linken Wahlkampf irgendwie Gas zu geben. Es kann natürlich auch böse nach hinten losgehen. Also, ja.
Logisch, aber ich sehe tatsächlich keine großartig anderen Alternativen aktuell.
Nee. Also direkt schwarz-blau wäre halt das Schlimmste, was uns passieren kann.
Ja, absolut. Ich meine, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, wird vermutlich sehr schnell in einem GAU enden, wird aber dann in so einer Konstellation nichts anderes bewirken, als dass selbstverständlich die AfD nochmal Aufwind kriegt.
Ja.
Weil das Problem an sowas wird sein, wenn sich Merz tatsächlich auf dieses, naja, das ist kein schmales Brett mehr, das ist einfach ein nicht vorhandenes Brett begibt, dann ist natürlich das Positive für die AfD an der Stelle, sie gehen als Juniorpartner da rein und können am Ende, wenn es knallt, für alles Merz die Verantwortung in die Schuhe schieben und ihre Deppenwähler werden es ihnen abkaufen und sie werden damit nur noch mehr legitimiert, wenn das passiert. So, und dann hast du das Problem, ich meine, gut, das ist dann eine Wählerwanderung, die wird hauptsächlich im konservativen Lager stattfinden. Das sehe ich jetzt noch gar nicht mal so fürchterlich problematisch. Was natürlich super problematisch ist, ist, dass die dann noch stärker werden und dann auch wirklich eine valide Gefahr besteht, dass die stärkste Kraft werden.
Ja, die Aussichten sind nicht rosig. Definitiv nicht.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Und das dann alles in der Situation, wie ist eigentlich, das ging mir tatsächlich, jetzt muss ich kurz abschweifen, ein bisschen durch diese Woche. Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt in Österreich? Ich habe gehört, es gäbe tatsächlich irgendwie einen Entwurf eines Koalitionsvertrages.
Ich weiß von nichts. Ich kann mal gucken.
Das wär tatsächlich mal gut. Das würde mich interessieren, weil das ist ja auch immer das, was mich gerade momentan so absolut Kopf fickt. Es sind ja so viele fucking Baustellen europapolitisch auch gerade offen. Und alles fliegt vollständig unterm Radar, weil alles nur noch komplett gaga läuft.
Ministerposten sind vergeben. Warte.
Oha, ja gut, dann klingt es danach, als wäre da irgendwas zustande gekommen.
Grünes Licht von ÖVP und SPÖ, Vorständen für Dreierkoalitionen. Mit ja. NEOS.
ÖVP, SPÖ und NEOS.
Yay, da kann ja auch gar nichts schief gehen. Also quasi das Pendant zu dieser berühmten Deutschlandkoalition. Schön, schön. Nee, da kann ja überhaupt nichts schief gehen.
Bundeskanzler ist was, Stocker? Warte.
Ich sehe angestrengte Gesichter. Jetzt werden österreichische Koalitionsverhandlungen analysiert. Und das mal eben so off-topic. Aus dem Stegreif.
On the fly
ist natürlich auch für einen Podcast eine spitzenmäßige Idee, wenn die Leute, die sich das wirklich nur anhören, keine Ahnung haben, was da eigentlich gerade passiert. Ah, schönes Arbeiten. Ja, nee, aber mal ab von Österreich, während Meyers gerade noch guckt, was da eigentlich los ist. Dann haben wir noch Frankreich. In Italien ist ja jetzt auch nicht unbedingt alles schick. Meine Fresse, was ist denn los, ey? Aber was sagt Österreich nur? Haben wir da was? Ja, das ist, wenn man mit Profis arbeitet, dann passiert sowas.
Ja, du hast jetzt auch gerade mein Kontingent gesprengt, muss ich sagen. Also darauf war ich tatsächlich nicht vorbereitet.
Das ist, wenn du, also
Finanzminister wird irgendeiner von der SPÖ, Außenminister wird jemand von NEOS, aber wer ist nochmal der Erste?
Der gute Kanzler. Also es wird mutmaßlich natürlich ein ÖVPler, aber welcher von den Klappspaten?
Keine Ahnung, und Stocker wird halt Kanzler und
weiß Stocker. Nicht,
wer Stocker ist. Ja.
Ah, okay. Alles klar. Ja, schön. Also jetzt auch nichts, worauf man in irgendeiner Art und Weise bauen könnte. Oder wovon man in irgendeiner Art und Weise ausgehen könnte, dass das auch in Sachen Österreich mal so ein bisschen Rechtsruck eindämmen könnte. Weil letzten Endes
Vize wird Vorsitzender der SPÖ, Vizekanzler und irgendwie für Ministerium für Kultur und so ein Shit. Keine Ahnung.
Ja, schönes Arbeiten. Schönes Arbeiten. Naja, gut. Letzten Endes sind das tatsächlich vergleichbare Verhältnisse wie auch gerade hier. Vergleichbar dahingehend, dass jetzt bei ÖVP, SPÖ und den NEOS nicht davon auszugehen ist, dass die sich in irgendeiner Art und Weise ernsthaft dafür einsetzen, zum Beispiel FPÖ oder die Idee in Österreich irgendwie mal ein bisschen in Schach zu halten. Also das im Gegenteil. Das läuft ja bei denen genauso wie hier. Die übernehmen eher die Talking Points und wundern sich dann, warum die Faschos auch immer stärker werden.
Ich lese gerade, es ist tatsächlich nicht auszuschließen, dass es noch weitere Verzögerungen gibt nach 150 Tagen ohne Regierung.
Ja, es ist ja auch nichts, was nicht zu erwarten gewesen wäre bei der Konstellation. Da ist Österreich ja ohnehin eher ein bisschen speziell, was das angeht. Ich meine, guck dir mal die österreichische Wahlgeschichte auf Bundesebene in den letzten 30 Jahren an. Da fällt dir an vielen Stellen nichts mehr ein. Und die verheizen ja teilweise auch Kanzler wie die Unterhosen. Also
ist schon. Ich kann nicht mehr.
Ich halte das nicht mehr aus. Ja. Siehst du, scheiße, wieder so ein Ding. Das wollte ich ja auch immer noch auf dem Soundboard haben. Dieses Snippet von Kurz ist halt auch so geil.
Einer der besten zusammengeschnittenen Dinge, die es gibt.
Auf jeden Fall. Was aber auch in Sachen Realsatire kaum zu übertreffen ist, sind aktuell die FDP-Wahlplakate, die mancherorts noch hängen. Mit Lindners Schwarz-Weiß-Bildern und dann irgendwelchen Sprüchen wie Freiheit wählt sich nicht von alleine oder alles geben auch für deinen Job. Ist halt auf einer anderen Ebene gerade wirklich sehr lustig. Das sind so die kleinen Dinge, an denen man sich gerade festhalten muss in Anbetracht der Tatsachen. Aber das trifft schon meinen Humor sehr gut, muss ich sagen.
Endlich ist die Quasselbacke endlich raus aus dem Bundestag, ey.
Ja, gut. Ich meine, er hat ja einen würdigen Scheißelaber-Nachfolger in Wolle Kubicki. Ich meine, den Typ werden wir anscheinend ja auch nie mehr los.
Ja, aber was kann das der fand denn? Warum tritt er sich ja totsaufen?
Ja, das macht er ja sowieso, ne? Aber beim Totsaufen labert er dann halt auch noch Scheiße und kriegt auch noch Bühne und Öffentlichkeit dafür. Das ist eher das Problem an der Geschichte. Und das halt auch nicht, weil der in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Kompetenzen hätte, sondern weil er halt einfach schon so lange dabei ist und mit seiner Alterspräsidentschaft und weiß der Geier, was er nicht noch alles nebenbei gemacht hat. Halt alles ohne Substanz, ne? Aber das ist so dieses, er ist jetzt so lange dabei und so alt, dem wird automatisch irgendeine Kompetenz zugesprochen, sonst wäre er nicht so lange dabei. So ein Ding ist das mit Kubicki.
Aber das ist ein alter, weißer Mann, ja, der darf das.
Ja, und der dann am Wahlabend noch irgendwie neben Lindner steht und auch noch irgendwie in die Kameras faselt, ja, wenn die FDP das jetzt nicht in den Bundestag schafft, dann war es das natürlich mit meiner politischen Karriere. Und keine 6 Stunden später kommt das nächste Kamera-Interview von ihm. Ja, also ich habe jetzt über Nacht so viele Mitteilungen gekriegt. Also Wolfgang, du musst was tun, du musst die Partei jetzt übernehmen, wir brauchen Führung. Dass ich, also jetzt überlege ich mir, das mache ich jetzt, ne? Ja, Wolle, klar, natürlich. Als hätte auch irgendeiner ernsthaft geglaubt, dass du dich jetzt aus der Öffentlichkeit rausziehst. Ich meine, ja. Aber ja.
Er hält sein Ego doch gar nicht aus.
Nee, natürlich.
Aber Lindner hat Eier gelegt, ne?
Hat er?
Ich glaube, der hat doch Eier gelegt. Letztes Jahr.
Hä?
Warte. Wahrscheinlich kann er auch deswegen damit abhauen. Warte.
Okay, jetzt bin ich gerade völlig raus. Hilf mir, was willst du gerade von mir?
Ich glaube, er möchte darauf hinaus, dass Christian Lindner Vater geworden ist.
Ist doch letztens Vater wieder geworden oder so.
Yes, ja, Musk hat doch
vielleicht, jetzt auch. Vielleicht passt ihm deswegen der Rückzug.
Musk hat doch jetzt
ab auch ins Elterngeld.
15 oder so. Ja, Krischi Lindner, der arbeitslose Schmarotzer, der irgendwie Plagen in die Welt setzt, um noch Kindergeld zu kassieren. Herzlichen Glückwunsch. Ne?
So 86, das sieht gar nicht mal so groß aus.
Das Lindner?
Ja, aber keine Ahnung, warte, ist mir auch egal, wenn seinem Scheiß Blagen ist. Vollkommen egal.
Weil wir haben ja jetzt einen tollen Alterspräsidenten. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, wir haben einen tollen Alterspräsidenten und ich freue mich auf diese Rede. Also das ist mir ja.
GG an GG an der Stelle.
Ey, holy shit. Das wird, egal wann diese Rede stattfindet, ne, dass diese Zeit werde ich mir blocken und es ist mir scheißegal, wer meint, er müsste mich in dieser Zeit irgendwie mit irgendwas nerven. Ich werde nicht erreichbar sein. Absolut, definitiv. Ich werde
sie mir auch definitiv zu Gemüte führen. Das wird super, es wird phänomenal.
Ich werde mir auch sicherheitshalber dann, sobald wir wissen, wann die anfängt, werde ich mir mal so ein Zeitfenster von mindestens 4 Stunden blocken. Ich glaube, es wird nötig. Und ich liebe alles daran.
Ja.
Das ist ja das, was er wirklich seit mittlerweile 30 Jahren erzählt. Ne? Dass er irgendwann mal den Alterspräsidentenposten haben will, einfach nur, um eine Rede ohne Zeitbegrenzung im Bundestag zu haben.
Das wird so geil, Alter.
Es wird ein absolutes Fest. Ich werde da ein fucking Event draus machen. Und wenn das irgendwie möglich ist, werden wir das live im Stream mitnehmen.
Ich sehe den Gauland jetzt schon wieder einpennen vorne. Wobei der sitzt da, glaube ich, gar nicht mehr näher, aber das ist so geil.
Dem Platzen zu napsen bei der Nummer.
Welcher? Der hat doch gar keine mehr.
Nee, aber warte mal, das ist doch das Problem ist ja, die können sich ja nicht so einfach verpissen. Das ist ja die Nummer bei der konstituierenden Sitzung. Und da hast du ja dann schon eher ein Problem, wenn du einfach nicht auftauchst. Na, da müssen ja Fraktionsstärken da sein.
Die Raumtemperatur wird schlagartig steigen, definitiv.
Das kannst du aber glauben.
Und die Luftfeuchtigkeit.
Oh, fuck. Da wird sich auch, das wird auch sehr unangenehm riechen, weil da wird sich flüssig bis zur Halskrause eingeschissen. Das kannst du aber jetzt schon glauben. Ich auch. Wie gesagt, es sind die kleinen Dinge, an denen wir uns aktuell hochziehen müssen. Und das ist definitiv eins davon. Wobei, so klein ist das Ding nicht. that's what she said. Das ist schon eine geile Nummer. Das ist schon
einfach. Gysi kann einfach phänomenale Reden halten. Also Gysi ist ja wirklich ähnlich wie Heidi Reicheneck, rhetorisch auch einfach auf einem ganz anderen Level.
Absolut, absolut. Ich fand das auch total geil. Dadurch, dass Gysi jetzt durch den Wahlkampf wieder so auch in die Öffentlichkeit gerutscht ist, kommt sein Missverstehen Sie mich richtig Podcast oder sein Interviewformat da tatsächlich wieder mehr in irgendwelchen Suchen vor. Da hatte ich auch jetzt wieder ein paar Ausschnitte gesehen, ein paar kannte ich schon, ein paar waren wieder neue. Er ist halt wirklich ein begnadeter Rhetoriker an sehr vielen Stellen und das ist
sehr der hatte wirklich eine Folge, also mein Fernseher läuft manchmal nachts durch, also am Wochenende zumindest, da war der Grupp einfach dabei.
Oh Gott, nicht der schon wieder.
Das war auch natürlich so okay. War aber irgendwie interessant. Aber nun. Der hatte den Grupp einfach zu Gast. Ja, gut. Ne?
Ja, schön. Schön. Das ist. Der Typ, ey. Ich verstehe auch nicht, warum den alle so abfeiern. Wir unterhalten uns schon über den Trigema-Typi, ne?
Ja, ja, genau. Der war okay, da. Okay, 2 Stunden 14 war der da.
Gut, irgendwie bin ich ja geneigt, mir das tatsächlich anzuhören. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Schiss davor, dass er denen gar nicht mal so fürchterlich viel Feuer gibt. Wenn einer echt ein bisschen Feuer verdient hat, dann wäre es eigentlich der. Ich muss übrigens auch mal, der geneigte Zuhörer, die geneigten ZuhörerInnen mögen sich nicht wundern. Ich habe keine Ahnung, was mit der Kamera gerade los ist, um den fragenden Blick zu beantworten. Weil wir sind für die Aufnahme dieser Geschichte hier in einem Discord-Raum und ich habe da eigentlich auch immer meine Cam mit an, wie die anderen beiden auch. Und die stieg gerade mittendrin aus. Ich weiß aber auch nicht, warum. Also es ist ganz tatsächlich...
Die Kamera, die ein Handy ist, meinst du?
Die Kamera, die ein Handy ist. Ah ja, gut, ich weiß warum. Weil die Kamera, die ein Handy ist, auch wieder ihr Eigenleben entwickelt hat. Schönes Arbeiten auch. Ja, so stelle ich mir das vor.
Ja, das muss so. Das muss so. Also,
das müsste. Siehst du? Und schon.
Der Stich, die KI, sag ich dir.
Schon können wir den ZuhörerInnen verkünden. Da ist er wieder.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was mir besser gefallen hat.
Ob du deine Fresse halten möchtest, habe ich dich gefragt. So, wo waren wir denn gerade? Ja, Grupp Trigema, Arschloch.
Worüber wollen wir überhaupt noch reden?
Wollen ist das eine.
Ja, da bieten sich ja so ein paar Dinge noch an.
Also die Waffenruhe in Gaza endet bald.
Ich will eigentlich über nichts von dem reden, was noch an Themen offen ist. Heißt aber nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine große Entscheidung drüber hätten. Ja. Abgesehen von den shitty Koalitionsverhandlungen in der Hölle, die hier auf uns zurollen, ja, die Waffenruhe in Gaza endet. Ich glaube heute sogar.
Ne? In 2 Tagen. Oder?
Montag?
Warte mal.
Mittwoch? Gestern? Baum?
Lass mich mal überlegen.
Ja, unabhängig davon können wir ja schon mal insofern einsteigen, als dass wir inzwischen ja...
Ja, Ende Morgen. Montag vorbei.
Okay. Ja, zwischenzeitlich hatten wir ja auch, das ist ja auch alles nach der letzten Aufnahme passiert, hatten wir einen... Gott, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es in irgendeiner Art und... Ich kann es nicht... Wir haben einen Fiebertraum von KI-Video gesehen... Wie sich der Atomcode-inhabende Orang-Utan im Weißen Haus den Gazastreifen künftig vorstellt. Schafft's von euch beiden dazu, einer was zu sagen, ohne dass es instant justiziabel wird?
Nein. Weil
ich traue es mir nicht zu.
Nein.
Schade. Oh Gott, das wird hart. Ich glaube, ich muss dann für die Aufnahme an der Stelle auch ein paar Timestamps für eventuelle Cuts setzen. Das könnte mich wundern, wenn es dann irgendwie zwischendurch mal kurz still wird oder nur noch piept oder ihr einfach so technische Probleme irgendwie so ein Fiebertraum von einem KI-Video, in dem der Gazastreifen in der Optik eines also wirklich kitschigen Dubai-Settings quasi gezeigt wird. Mit goldenen Schriftzügen Trump Gaza, goldenen Trump-Statuen, Trump und Netanyahu auf Strand liegen mit Cocktails in der Hand. Musk, der sich irgendwelche Falafel ins Gesicht dreht und nochmal untermalt von einem AI-Track, in dem ständig irgendwas von Trump Gaza is coming gerappt, gesungen, ich habe keine Ahnung, gewasst wird. Ich habe im letzten Jahr sehr oft den Begriff genutzt, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn der einmal wirklich wahr war, dann in diesem Moment, als ich dieses Video gesehen habe.
Definitiv, ja.
Und das einfach war ja noch nicht mal der Gipfel dessen, was alleine Trump in der vergangenen Woche so abgezogen hat. Aber lasst uns kurz dabei bleiben, weil es ist auf allen Arten widerlich.
Das Video ist mittlerweile gelöscht, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ging relativ schnell.
Oh, ein Glück, das Internet vergisst ja auch so schnell.
Ja.
Nichts wird gespeichert.
Ja. Schön, dass das auch nicht garantiert noch irgendwie 100-fach die Runde macht. Und 100-fach war ja jetzt wohl also sowas von optimistisch geschätzt. Ja, also ich, keine Ahnung, wie sehr muss man dir flüssig in die Fontanelle geschissen haben, dass du sowas geil findest? Mal abgesehen vom Inhalt, alleine, dass du solche Dinger in dieser Aufmachung geil findest. Ich meine, da müssen ja schon ganz andere Geschichten schieflaufen.
Ja, vor allem muss man sich ja auch mal bedenken, wie weit ist das denn fortgeschritten, wenn er das wirklich schon öffentlich postet? Also, was genau steckt da jetzt gerade, was ist da gerade schon in der Mache?
Naja, die Nummer ist durch. Die Nummer ist genauso durch wie die Ukraine. Das, was die Ukraine angeht, da hat er doch im Hinterzimmer längst von Putin seine Anweisungen gekriegt, wie das weitergeht. Da können wir ja dann nachher gleich dran anschließen. Da gibt es ja auch weitere Entwicklungen von vorgestern. Ganz großes Kino auch wieder. Und was Palästina angeht, hat der sich doch schon längst von Netanyahu die Rosette vergolden lassen. Da müssen wir doch eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken. Und was die Ukraine angeht, ist die letzte und kleinste Hoffnung und Chance aktuell tatsächlich Europa. Also wenn Europa und ganz speziell die EU an sich da jetzt irgendwie nicht geschlossen steht, dann können wir uns von der Ukraine also ganz gepflegt verabschieden. Und in Gaza wird es nicht großartig anders laufen. Das sind zwei Kolonialmächte gerade am Start, die Großmachtsfantasien ausleben. Und das müssen wir so sehen, wie es ist. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Wir sind mittendrin. Wir sind die Pufferzone. Ja,
wortwörtlich sind wir mittendrin. Also wir sind quasi der Spielplatz, wo das dann hinterher
kolonisiert wird. Ne?
Wir sind die Pufferzone, die dann am Ende zum Parkplatz wird oder so ähnlich,
ja. Ja, und du hast es ja schon angesprochen. Ich glaube, Donnerstagabend war das.
Ja.
Als es bei uns in den Medien kursierte, wo Zelensky und Vance und Trump ein in Anführungszeichen Gespräch geführt haben.
Es war. Warte. Donnerstag oder Freitag? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Meldung gesehen, als der Stream schon lief, kurz bevor die Tagesshow eigentlich online gegangen wäre. Da hatten sie dann als Einmeldung das erste Segment aus der Tagesshow schon irgendwie um kurz vor 8 oder kurz nach 8 reingestellt. Und wir hatten das gerade gesehen, als wir im Stream losgelegt hatten. Ja, Trump, Vance und Zelensky hatten ein Gespräch, selbstverständlich auf Augenhöhe natürlich. Hm? Muss man dazu erwähnen.
Natürlich.
Also es war.
Anders kennt man Trump ja gar nicht, als ob da irgendwas ohne Augenhöhe passiert immer.
Es war
großer
also,
Diplomat.
Ja, absolut. Ne? Also der große Dealmaker auch. Es war ein sehr entspanntes Setting. Also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, man kann sich das so vorstellen. Ich meine, das Oval Office kennt vermutlich jeder, da muss ich jetzt nicht allzu viel zu erklären. Und wenn irgendwelche Geschichten im Oval stattfinden, dann gibt es da im Großen und Ganzen zwei Kameraeinstellungen. Eine Richtung Fenster zu dem berühmten Resolute Desk und der Präsi sitzt da und erzählt irgendwas. Und die andere in die andere Richtung zum Kamin zu einer kleinen Sitzgruppe. Und dann wird da so pressekonferenzmäßig ein auf Staatsgespräch gemacht. So, wir befanden uns im zweiten Setting in dem frisch umgestalteten Oval Office nach Trumps Vorstellungen, also sehr viel Gold. Mit einer Kiste auf dem Tisch, die ich immer noch nicht definieren konnte. Das war ganz, ganz wild. Dieser Goldklumpen mitten auf dem Tisch mit einem Presidential Seal und an der Seite ganz groß Trump in Goldlettern. Also das ganze Ding in Gold, egal. Trump halt. Dann ging der Spaß los. Ne? Und ja, wie sagt man so schön? That escalated quickly. Also das eskalierte ja eigentlich schon beim Empfang vor der Tür. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Zelensky fuhr vor und Trumpty Dumpty stand da irgendwie schon in diesen Eingangsarkaden vom White House und meinte dann wohl so, während schon ein paar Kameras und Mikros offen waren, nur zu irgendeinem Begleiter, glaube ich, oder zu Vance sogar, als Zelensky ausstieg, ja guck, hat er sich heute mal was Ordentliches angezogen. Also damit war eigentlich das Ding schon durch. Ne? Damit war schon klar, in welchem Rahmen das stattfinden wird. Ja, und dann saßen sie da im Oval zusammen und dann ging das Gespräch los.
Ja, und Vance hat ja das Gespräch recht schnell dahin geleitet, finde ich. Also ich habe mir das 2-3 Mal angeschaut. Vance war ja schon die ganze Zeit relativ, in Anführungszeichen, ziemlich aggressiv unterwegs.
Ja.
Und ja, und Trump ist ja dann eingestiegen und hat dann wirklich auf die Kacke gehauen. So, dass Zelensky ja dann am Ende auch gegangen ist, soweit ich das nachgelesen habe.
Ja, ist gegangen. Er ist vor allem auch dann sehr, sehr, sehr kurzfristig gegangen und sehr abrupt. Und es wurde auch das eigentliche Abkommen, um das es ja ging. Also Zelensky reiste dort ja nur an, um bei Trump tatsächlich zu Kreuze zu kriechen und mit ihm ein Rohstoffabkommen zu treffen, in der Hoffnung, dass Trump dafür dann die Unterstützung aufrechterhält. Da wird Zelensky übrigens auch aus gewissen Ecken für kritisiert, wo ich mir dann auch sagen muss, nee, da gibt es andere Punkte, die man an ihm kritisieren kann. Das ist was, was durchaus nachvollziehbar ist, warum er das tut. Aber da kann man ihm kaum irgendwie einen Vorwurf draus machen. Aber jedenfalls wurde es trotzdem sehr schnell sehr hässlich, weil da sitzt dann halt der Präsident eines Landes, das seit 3 Jahren in einen Angriffskrieg verwickelt ist, den es nicht provoziert hat und musste sich dann Dinge anhören. Also, ja, weiß nicht. Mögt ihr der Zuhörerschaft mal so ein bisschen, weil ich glaube, ich kotze mir jetzt schon wieder ins Maul.
Es geht mir ähnlich. Also tatsächlich geht es mir komplett ähnlich. Ich habe es gerade auch nebenher noch mal laufen. Ich lese es mir tatsächlich auch gerade noch mal im Wortlaut durch, was Trump so gesagt hat. Also für mich einer der signifikantesten Sätze war tatsächlich, sie sind gerade nicht in einer guten Lage. Also frei übersetzt. Sie sind gerade nicht in einer guten Verhandlungsposition, so nach dem Motto, wo ich mir denke, okay, also wow.
Und das ja, halt vor allem hat vor allem hat Trump auch gesagt, ja, sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg, ne? Das ist schon.
Ja.
Ja. Boah, ist klar, er vor allem, ja. Klar. Einfach mal das Opfer flamen. Also ich meine, bei ihnen in dem Fall, nicht Zelensky. Ne? Oh geil, ist krass.
Ja, und von Vance kamen ja dann diese berühmten Sprüche mit, sag doch einfach mal Danke. Und ja, musst jetzt auch mal akzeptieren, dass wir hier Meinungsverschiedenheiten haben. Ne? Müssen wir ja jetzt nicht hier vor der Kamera irgendwie klären. Und das ganze Ding hatte einfach von vornherein auch schon so diesen, also alleine durch diese Begrüßung am Anfang und was da schon aufgeschnappt wurde, das hatte halt von vornherein diesen Geruch. So, das ist doch, das ist halt einfach ein Setup. Ne? Das war von vornherein so geplant, dass sie ihn da irgendwie auflaufen lassen wollen. Das war bis vor wenigen Stunden, beziehungsweise bis vor einem guten Tag, eine lustige Vermutung und noch so ein bisschen im Reich der halben Verschwörungstheorien angesiedelt. Jetzt kam allerdings ein bisschen was raus, wer unter den Pressevertretern während dieses Auftrittes im Oval dabei war. Und plötzlich ist das mit dem, das war gestaged und war von vornherein so geplant, gar keine Verschwörungstheorie mehr. Weil es kam dann nämlich sehr schnell heraus, dass ein, nennen wir es mal Reporter, der russisch finanzierten dortigen Staatsmedien zugegen war und diesen ganzen Encounter auch noch live gestreamt hat. Und das passiert, während der nachweislich in russische Geschichten und Geschäfte verstrickte US-Präsident gerade die Talking Points von Wladimir fucking Putin in einem Treffen mit dem Staatschef des von Putin angegriffenen Landes. Also man kann sich's halt schon nicht mehr ausdenken. Ne? Als Drehbuch ist das auch wieder so eine Geschichte, wird abgelehnt, ist dann halt doch zu drüber.
Ja, also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also wirklich nicht.
Ja.
Nein.
Und natürlich gibt's auch schon wieder die ersten Rufe, dass dieser angebliche russische Reporter, das ist ja alles erfunden, von linksgrün versifften Staatsfunk auf allen Ebenen. Ja, machst du nix, guckst du zu.
Mein lieber Scholli, das war keine Rede, die sie da beide hatten, das war eine Drohung, Alter.
Ja.
Absolut krank, Alter. Der hat einfach das Messer an den Hals gelegt, ey.
Ja, vor allem sagte Trump dann ja sogar noch wörtlich zu ihm, bevor er dann gegangen ist, ja, entweder gehst du jetzt den Deal ein oder ihr seid halt auf euch gestellt.
Ja, ja, hat er sowieso.
Schön, auch. Ja. Gut.
Das war, das ist ja auf allen Fällen so eklig, auf allen Ebenen so eklig, wie die mit dem geredet haben. Aber komplett eingeschüchtert haben sie den da.
Ja, was heißt da eingeschüchtert? Ich glaube, einschüchtern hat er sich tatsächlich nicht lassen, aber die Körpersprache von ihm war schon sehr eindeutig. Also, wie ich es auch im Stream schon sagte, wären da keine Kameras gelaufen und wären da keine Zeugen dabei gewesen, hättest du von Trump danach, also auch, glaube ich...
Ja, Trump wollte sich wieder inszenieren, ist ja klar.
Ja. Ja. Aber wenn du die beiden da alleine gelassen hättest, ohne Zeugen, also ich glaube nicht, dass du irgendwelche Reste von Trump hättest nachweisen können, auf irgendeine Art und Weise. Das ist so der Globuli-Effekt dann. Ne? Also die Wissenschaft muss erst noch erfunden werden, die dann da noch irgendwelche Rückstände nachweisen kann. Der hätte den pulverisiert in dem Moment. Und das auch völlig zu Recht. Ich sag's, wie es ist.
Naja. Ja, aber jetzt sind wir an einem Punkt, der mächtig schwierig wird. Also jetzt sind wir an dem Punkt, die Amerikaner sagen ja jetzt auch quasi, es wird jetzt auch erstmal keine Waffenlieferung geben.
Ja.
Die sind jetzt erstmal ausgesetzt und Zelensky sollte sich ja sogar entschuldigen. Das ist ja eine der Forderungen. Ich denke nicht, dass das passieren wird.
Nee, das hat er ja auch schon ausgeschlossen und das ist auch völlig richtig so. Es gab ja dann tatsächlich noch ein Fox-Interview nach diesem Auftritt mit Zelensky, wo dann dieser dumm geschissene Fox-Host ihm auch noch quasi die Suggestivfrage stellte, ob er denn nicht glaubte, dass jetzt auch eine Entschuldigung dann bei Trump angebracht wäre. Und da hat Zelensky meiner Meinung nach schon sehr adäquat darauf reagiert und hat dann auch ganz klar
gemacht. Generell die ganze Zeit gut reagiert. Also ja, er hat ja quasi sich mit zwei Kindern unterhalten. Eine ekelhafte Junge.
Ja. Ja, das war eine absolute Toddler-Show, die da abgelaufen ist.
Aber wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht so viel Zelensky preisen oder so, ne, aber...
Darum geht's nicht. Deswegen meinte ich ja vorhin auch, an Zelensky gibt's genug, was man dann auch berechtigterweise kritisieren kann. Das ist nur jetzt gerade absolut nicht der Zeitpunkt für, weil das ist auch wieder so ein Ding.
Ja, weil ukrainische Volk sonst überrannt wird.
Ja. Und nicht nur, weil das ukrainische Volk sonst überrannt wird, sondern weil wir sonst auch ganz, ganz andere Probleme haben. Und uns dann über irgendwelche Geschichten, die Zelensky verschissen hat, nicht mehr unterhalten brauchen, weil dann haben wir wirklich ganz, ganz andere Probleme. Das ist wieder so eine schöne Parallele zu irgendwelchen Infights. Ja, da gibt es berechtigte Themen, aber das sollten wir nicht jetzt klären, weil ansonsten haben wir bald keine Gelegenheit mehr, uns überhaupt damit zu befassen. Gleiches Prinzip.
Ja, also Trump fährt aber jetzt auch gerade so die richtige Anti-Europa-Schiene. Also jetzt mal die Brücke dahin zu schlagen, diese 25% Zölle, die er angekündigt hat, die sind ja jetzt quasi beschlossen.
Die sind quasi beschlossen und auch das wird logischerweise die Wirtschaft auf beiden Seiten ficken. Das rafft er nur nicht. Und ich sage nur Stichwort Eierpreise, das war ja sein großer Stick in seinem Wahlkampf. Ja, sind auf einem All-Time-High. Wirtschaftskompetenz und so.
Ja. Was Faschisten halt am besten können.
Ja, ja. Ja. Konnte auch keiner ahnen, wenn du irgendwie den unteren 90% der Bevölkerung einfach massiv und auf absurde Art und Weise Kaufkraft entziehst, dass sich das dann irgendwie auch wieder auf die Wirtschaft. Naja, also nee, konnte keiner mit rechnen. Also eigentlich alle außer Trump, aber ja, ansonsten, nee, konnte keiner mit rechnen. Aber was ja viel erschreckender ist, ist, was er uns gerade mal wieder sehr anschaulich vorlebt und worüber wir uns dann auch hier alle so gut und köstlich lustig machen können. Und wir haben dann eine Wahl mit 20% AfD und knapp 30% Rechtskonservativen. Ja, ich glaube, wir sollten uns nicht anmaßen, uns in irgendeiner Art und Weise noch über die Amis lustig zu machen.
Nein, sind wir momentan gar nicht mehr in der Lage.
Wie also, Pispas schon sagte, wir sind nicht reifer, wir sind nur unbewaffnet.
Ja, wir sind unbewaffnet und wir sind immer so historisch bedingt ein paar Jahre hinten dran. Mittlerweile hat sich aber auch das Zeitfenster sehr, sehr, sehr zusammengezogen. Mittlerweile sind wir ein paar Wochen oder ein paar Monate hinten dran. und raffen selbst jetzt noch nicht, was uns eigentlich gerade vorgelegt wird und welche Parallelen das bei uns hat.
Naja, außer dass wir der Ukraine nicht den Rücken zukehren, aber dafür finden wir israelische Faschisten ziemlich geil.
Ja, ja.
Statt russische.
Au. Das Thema wollen wir auch noch aufmachen.
Ja.
Also ich muss mal, also wir sind gerade in einer Situation, ja, 28,5% haben kein Problem mit Nazi-Politik und 20% des Landes haben generell kein Problem mit Nazis. Also fast 50% dieser, die gewählt haben, beziehungsweise in dem Land anscheinend, haben nicht so unbedingt das Problem mit Nazis.
Es sind tatsächlich mehr als 50%, weil du kannst da die 4,33 von der FDP durchaus mit reinrechnen.
Ja gut, ich konnte auch noch die SPD und Grüne, aber ich finde...
Nee, so weit würde ich März tatsächlich noch nicht mal gehen, weil da hast du tatsächlich auch in der Mitgliedschaft halt immer noch sehr viele Idealisten dabei.
Die ja, ja, aber ich rede, aber gut, wenn wir jetzt, ich rede jetzt so von, also AfD als, ne, Gesamtpaket, CDU auch und vor allem die Spitzenkandidaten ja immer in den Parteien.
Ja.
Ja, schon sehr.
Wir können sagen, gesichert die Hälfte des Wahlvolkes. Oh, und das ist letzten Endes exakt die gleiche Situation wie in den Staaten gerade. Von daher, nö, wir haben keinerlei Berechtigung, uns da aktuell drüber lustig zu machen. Im Gegenteil. Wir spielen im Abstand von 5-6 Wochen aktuell wirklich jeden Schritt, den uns die Konserven in den Staaten gerade vorleben, nach. Jeden einzelnen Schritt. Und wir raffen es nicht und zeigen mit dem Finger auf die Staaten und sagen, haha, guck mal, wie dumm sind die denn? Ja, gut. Kannst du schon machen. Ist halt nur ziemlich dumm. Aber es wird nicht positiver irgendwie. Es ist auch, ist auch fast ein bisschen frustrierend, möchte man schon sagen.
Ja, wir auf der anderen Seite. Wir sollten weniger dystopisch sein, ne, eigentlich. Aber das geht ja gar nicht.
Wollen wir über die Einladung reden?
Ja. Die Einladung?
Ja. Vom März an Kriegsverbrecher. International.
Ah, oh Gott, ich habe das schon wieder verdrängt.
Das, was ich eben meinte, wollen wir das Thema wirklich aufmachen, ja?
Ja. Siehst du, so schnell, wie du es erwähnt hattest, hatte mein Hirn das schon wieder verdrängt, weil gerade nur noch rote Lichter angehen bei dem Thema. Ja, es ist ein schönes Thema. Ja, es gibt eine Einladung. Ja, komm, lasst uns über die Einladung sprechen. Ist okay.
Faschisten mögen Faschisten.
Wer hätte es gedacht? Kommt völlig unerwartet auch.
Ja, um es zusammenzufassen, Friedrich Merz möchte Benjamin Netanyahu einladen, obwohl dort gerade vom Internationalen Strafgerichtshof ein Haftbefehl gegen Netanyahu vorliegt. Und Merz hat ihm das Versprechen gemacht, diesen Strafbefehl nicht geltend zu machen, wenn er nach Deutschland kommt.
Richtig, also er hat ihm quasi einen Persilschein ausgestellt, dass er trotz gültigen und aktuellem internationalen Haftbefehl, der in Deutschland auch zu vollstrecken wäre, sehr gerne auf Staatsbesuch vorbeikommen darf. Und es wird ihm dann natürlich nichts passieren. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, nichts, was man nicht erwartet hätte, ist auch richtig so. Die Folgen, die das Ganze haben wird, sind aber halt, ja, heftig ist vermutlich noch relativ diplomatisch formuliert, weil letzten Endes wird damit ein Präzedenzfall geschaffen von mit einer der führenden und wichtigsten Nationen im Konstrukt des Internationalen Strafgerichtshofs. Und nichts anderes wird passieren, als dass dieser Vorfall dann wirklich als Beispiel für jeden genommen wird, der in irgendeiner Art und Weise dann von sowas mal betroffen sein wird. Und es wird dann immer einen Grund geben, warum das dann einfach nicht vollstreckt werden oder nicht beachtet werden muss. Ja. Und damit ist die komplette Institution eigentlich instant wertlos.
Ja, wobei man sagen muss, dass sich nicht nur Merz damit, naja, also es gehen wohl über drei Ebenen oder so, also würden viele ihren Job verlieren oder sich halt strafbar machen eigentlich. Eigentlich.
Das Problem ist halt nur, dass der Strafgerichtshof den zugehörigen Staaten gegenüber keinerlei Handhabe hat, wenn sie irgendwelche Entscheidungen nicht umsetzen. Weil letzten Endes wäre ja dann die Exekutivgewalt in dem zugehörigen Staat eben genau dafür verantwortlich. Und dann beginnt halt der Obrigkeitskonflikt. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten, dass dann deutsche Bullen und Grenzschützer und wer auch immer
ja, die sowieso auf die Idee nicht,
kommen,
die
jetzt halt oben sitzen. Gegen aktiven Befehl zu handeln. Ja, wer denn dann da so aus einem Kabinett Merz zum Beispiel?
Ich wünsche, ich könnte das vorspulen.
Nächste Problem ist ja auch, selbst wenn dann auf nationaler Ebene, ich sage jetzt mal Bundesgerichtshof oder weiß der Geier, was einschreitet, ja, wenn sie sich daran dann nicht halten, was dann auch in so einem Fall zu erwarten wäre, was passiert dann? Welche Handhabe hätte dann zum Beispiel der BGH gegenüber Regierungsmitgliedern? Theoretisch gibt's da welche, aber das ist ein anderes Rabbit Hole. Praktisch keine Chance.
Ah, ich sehe auch gerade, Viktor Orban hat auch Netanyahu eingeladen. Also wir wären dann in sehr guter Gesellschaft.
Ja, das reicht ja schon, wenn man sich anguckt. Milei war das doch irgendwie vor ein paar Wochen, der da in der Rede dann so seine ganzen Buddies aufgezählt hat. Und es war halt wirklich ein Who is Who, der möchte gern Diktatoren und Alleinherrscher und Großmachtsfantasten. Also ja, wirklich in einem Ding fing er an, Orban, Putin, Wilders, Trump, weiß der Geier wen alles runterzubeten. Und ich dachte mir wirklich so, alles klar, das ist so echtes Who is Who der Rechtsfaschisten, Nazis und irgendwie absoluten Vollversagen.
Guck mal, es steht in einem Strafgerichtshof-Artikel, also zwei Stück gibt es wohl. Ich habe die Zahlen jetzt leider vergessen, weil das ein bisschen lang gedauert hat. Ich kann nicht zurückspulen, weil ein Insta-Reel ist. Die Vertragsstaaten leisten Ersuchen um Festnahme und Überstellung in Übereinstimmung mit diesem Teil innerstaatlich. Was? Und den in ihrem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren Folge. Also die müssen sich, also da wir, also Deutschland ist ein Vertragsstaat anscheinend.
Ja, und es gilt dem, dann nationales Strafrecht.
Ja, und wenn wir gegen den verstoßen, also eigentlich darf Deutschland das halt so nicht. Ja, also.
Richtig. Und wir sind daran gebunden.
Das also heißt, verpflichtet sind wir.
Ja.
Ja, einer von 120 Unterzeichnungsstaaten.
Richtig. Aber, und jetzt kommt halt das große Aber, jetzt guck mal nach, was passiert, wenn sich ein Mitgliedstaat eben nicht daran hält. Und du wirst schier überwältigt sein von der Machtfülle, die der IGH in dem Fall dann hat und die Sanktionen, die er dann auferlegen kann. Nicht.
In Paragraph 21 des Gerichtshofs, also eines deutschen Gerichtshofs, oder ne, des deutschen Gerichtshofs, den der Erledigung eines Ersuchens um Überstellung und Rechtshilfe eines internationalen Strafgerichtshofs durch einen für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet wurde, nicht entgegen. Ja,
ja, du kannst da lange suchen, du wirst sehr viele Juristen Deutsch finden und du wirst letzten Endes nichts darüber finden, was wirklich effektiv passieren kann.
Ja, aber selbst deutsche Gesetze verpflichten ja eigentlich dazu, das zu vollstrecken.
Ja. Und da kommt dann die Instanz ins Spiel, die Regierungsmitglieder entsprechend zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie sich daran eben nicht halten. Oh, wait, die gibt's gar nicht. Ha. Ach, scheiße. Also ja, gibt's dann schon, aber da schließt sich der Kreis. Auch da, wenn sie sich dann daran halt auch nicht halten, ja, okay. Es wird schön. Es wird richtig, richtig schön. Ja. Ich hatte mir ja wirklich gewünscht, also wirklich, wirklich gewünscht, nicht zuletzt für mich, da kommt auch ein bisschen Egoismus durch, dass wir echt nach dem Wahlkampf mal einfach wenigstens so ein, zwei Wochen ein bisschen niedrigere Schlagzahl haben. Aber das Gegenteil ist irgendwie der Fall. Es wird ja wieder mehr. Du kannst ja keine 3-4 Stunden irgendwie aus dem Loop sein und ohne irgendwas schon wieder verpasst zu haben. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, was jetzt während wir hier sprechen nebenbei schon wieder alles passiert ist. Aber gut. Hab ich heute Abend was für ein Stream. Boah, an der Stelle harter Themenwechsel und Eigenwerbung. twitch.tv/mobsente. Ganz, ganz wichtig. Follow dalassen. Und auch reingucken.
Würde ich
Eigenwerbung,
auch gucken.
Eigenwerbung Ende. Würdest du auch gucken? Musst du gucken? Stimmt. Ist ja schließlich unbezahlter Angestellter.
Ja.
So nämlich. Boah, Kinder, was ist das für eine Scheiß-Timeline? Ich komme nicht mehr drauf klar.
Ah. Ich warte noch auf die nicht-dystopische Folge. Das wäre mal schön.
Ich auch, was ich allerdings tatsächlich schon halbwegs gesichert mal ganz vorsichtig ankündigen kann, ist, dass wir entweder kommende Woche in der Aufnahme oder spätestens in der darauf folgenden endlich dann auch mal einen Guest-in begrüßen dürfen. Ich bin da im Hintergrund gerade hart am Arbeiten, zwecks Terminfindung und Themen abklopfen. Sage ich euch beiden aber die Tage nochmal Bescheid und der Rest von euch erfährt es natürlich dann auch selbstverständlich über die einschlägigen Kanäle in naher Zukunft, also sprich in den nächsten 3-4 Tagen.
Da sind wir auch mal gespannt, ne?
Das nur so am Rande. Ja, ich will da tatsächlich auf keiner Seite aktuell schon irgendwas spoilern, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist wieder Mimimi und lieber erstmal alles safe haben und dann machen wir Ankündigungen. Wir lernen ja auch aus Fehlern. So. Manchmal. Ändert nichts an der Tatsache, wo führt das Ganze noch hin? Das ist, wie gesagt, ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil es geht einfach unter, was das Wahlergebnis der Linken wirklich für eine Sensation ist, in Anbetracht der Zeit, in Anbetracht der Lage, in der die Partei vor nicht ganz einem Viertel oder einem halben Jahr noch war. Dennoch ist es halt mehr als einfach nur schade, dass man sich über sowas aktuell auch nicht mal so wirklich dolle freuen kann.
Es bleibt kaum Zeit darüber, sich darüber zu freuen. Aber wir müssen dennoch festhalten, es ist ein großartiger Erfolg, das Wahlergebnis fast verdoppelt von der vorherigen Wahl. Und auch eine sehr sympathische Führung der Partei gerade. Wirklich auch medienwirksam. Also es ist was passiert. Und das ist schön. Das freut mich persönlich.
Da an dieser Stelle auch wirklich nochmal ein Dank von Herzen an alle GenossInnen, die sich in dem Wahlkampf da wirklich, also die sind über sämtliche Grenzen hinausgegangen an vielen Stellen. Das war ganz, ganz groß. Und was das bringen kann, sehen wir ja jetzt. Und da bleibt tatsächlich einfach nur nochmal zu sagen, an der Stelle, wir müssen genau darauf aufbauen, wir müssen genau daran anschließen. Und dann gibt es tatsächlich einen Hoffnungsschimmer. Kann ich an der Stelle übrigens dann auch nochmal allen ParteigenossInnen, die möglicherweise auch gerade zuhören, nochmal sagen, stellvertretend für die Landesverbände in Schleswig-Holstein und in Hamburg, nachdem der Wahlkampf jetzt vorbei ist und die ursprünglichen Teams dann auch in der Regel schon dabei sind oder schon damit fertig sind, alles abgehängt zu haben, wenn ihr irgendwo noch in Holstein oder in Hamburg unterwegs seid und euch fällt noch ein Plakat von den Linken auf, also so ein Laternenhänger, feel free, das mitzunehmen. Also ihr dürft es dann gerne abhängen, unironisch. Das mag dann nämlich durchaus sein, keiner ist perfekt, dass irgendwo mal welche vergessen wurden und bevor das dann tatsächlich Theater mit irgendwelchen Ordnungsgeldern gibt, wenn euch irgendwo noch eins auffällt, das ihr abmachen könnt, macht's gerne ab, nehmt's mit.
Also ich habe in meiner Region auch schon gesammelt, bei mir liegen 4 Stück im Keller.
Ja, ich war ja sowohl beim Plakatieren als auch schon beim Abhängen unterwegs. Ich habe auch aktuell, ich glaube, wieder, keine Ahnung, 40 Stück oder so im Kofferraum. Ja, aber da wird Ähnliches tatsächlich mit passieren. Die werden unter den GenossInnen dann als Wanddeko ziemlich safe relativ schnell verschwinden, weil die gehen dann die Tage irgendwann wieder ins Kreisbüro. Ja, und dann wird sich dann einfach mitgenommen, wer da irgendwo irgendwas für braucht. Was ja auch tatsächlich gar nicht so schlecht ist, weil was alleine die Inhalte angeht, waren in dem Wahlkampf tatsächlich ausgerechnet die einzigen, die sowas wie Inhalte hatten. Und wo dann eben nicht nur drauf stand, Freiheit wählt sich nicht von alleine. Ja, eure Freiheit wählt zum Glück auch sonst kaum einer. Ja.
Gott sei Dank.
Das
aber die Freiheit, auch mal 60 Stunden in der Woche zu arbeiten, ja, danke.
Ja.
Mega geil.
Ja. Die Freiheit,
steuerfreie Überstunden
zu arbeiten.
Die sollten sowieso steuerfrei sein, aber egal.
Ja, generell sollte Gehalt bis zu, also Geld aus Lohnarbeit sollte bis zu einer gewissen Grenze generell einkommensteuerfrei sein. Ganz einfach. Und da unterhalten wir uns jetzt nicht irgendwie über einen Tausender oder so. Da würde ich mal deutlich höher ansetzen. Können wir mal noch eine Null hinten dranhängen, dann wird es interessant. Also bis 10k im Monat aus wirklicher Arbeit. Ja, lass stecken, Rudi. Und alles, was drüber rausgeht, je mehr du dann auch an Gesamtvermögen hast. Vermögenssteuer wäre auch noch so ein Ding. Ne? Könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Gibt es da nicht sogar eine?
Haben wir aber dann hauen uns doch die Reichen ab. Und die Arbeit geht ja natürlich logischerweise auch mit denen. Ist ja klar.
Ja. Ist ja auch klar. Wer kennt sie nicht, die Milliardäre? Die
wenn Privatentsorger gehen, dann gibt es auch keinen Müll mehr. Ist ja auch klar.
Ja.
Wenn Nestle nicht mehr da ist, hat auch gar keiner mehr Hunger.
Er kennt nicht die deutschen Milliardäre mit ihren Assets und Vermögenswerten dann auf bundesdeutschem Gebiet, die natürlich gern in Kauf nehmen, dann irgendwie mal ein Drittel Wegzusteuer abzudrücken, wenn sie das alles einsacken würden. Ja, das wird bestimmt passieren. Geschichte zeigt ja auch Staaten, die sowas machen. Plötzlich waren die komplett am Arsch und es gibt keine... Oh, wait. Gibt's ja doch. Blöd auch.
Das ist ja fast so, als wenn die uns das fast jedes Mal für irgendeine Scheiße aufbinden wollen. Selbst bei Mindestlohn sind es auch noch keine abgehauen.
Komisch. Und irgendwie wird immer noch was von dem Trickle-Down geschwafelt und die Leute kaufen es immer noch. Naja, machst du nix, ne? Die wollen halt auch verarscht werden. Oh, schön.
Perfekt.
Schön. Ist wieder eine sehr holsame Stimmung für einen Sonntag. Ah, glaube ich auch genau die richtige Stimmung, um dann so langsam aber sicher in den Nachmittagstee und in gemütliche Bücherclubrunden zu gehen. Ja, einfach mal locker durch die Hose atmen.
Wir heben uns noch ein bisschen schlechte Laune für nächste Woche auf.
Ja, ich heb mir vor allem dann auch noch ein bisschen schlechte Laune für heute Abend auf. Wir wollten ja heute Abend dann auch noch ein bisschen Hamburg-Wahl begleiten. Das wird auch noch interessant. Ich glaube, da wird auch sehr viel schlechte Laune gebraucht. Nur um den Ausreißer nochmal eben kurz zu machen. In Hamburg ist heute Bürgerschaftswahl. Pünktlich eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Schönes Arbeiten auch. Und es erschreckt mich dann doch ein bisschen, dass es selbst in Hamburg mittlerweile zwei Stadtteile gibt, in denen die AfD die stärkste Kraft ist in den Umfragen. Das killt mich so ein bisschen, weil was das angeht, war Hamburg bisher sehr stabil und sehr konsequent stabil. Wenn das jetzt auch noch einreißt, na, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, das nur so am Rande. Wie gesagt, da wird sicherlich auch noch schlechte Laune gebraucht. Von daher, ich weiß nicht.
Noch 7 Tage, wo noch viel Scheiße passieren kann.
Noch 7 Tage, wo noch richtig viel Scheiße passieren wird. Da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Aber ich glaube, das ist ein verhältnismäßig guter Schlusspunkt. Jetzt haben wir für richtig gute Stimmung gesorgt. Jetzt können wir uns auch langsam verpissen.
Aber irgendwann kommt eine tolle Folge, wo wir wirklich auch super Laune haben.
Versprochen auch.
An die Tafel.
Und auch nur mit coolen Themen. Also wirklich mit nichts Belasto und mit nur Holzern und Trivialscheiße und Gossip, was auch immer. Aber
bedeutet aber auch immer zuhören und dabei bleiben. Ne? Also
irgendwann
werdet ihr diese Folge bekommen.
Weil, so wie sich das momentan darstellt, können wir das sehr schwer planen. Dementsprechend ist einfach nur Zuhören Pflicht. Und es ist selbstverständlich natürlich auch inhaltlich klausurrelevant. Damit, glaube ich, haben wir einen ganz guten Punkt.
Machen wir das Ding für heute zu, wa?
Ja, machen wir das Ding zu, das reicht auch, glaube ich. In diesem Sinne, ich danke natürlich euch beiden wieder fürs Dasein. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn nichts anbrennt, an dieser Stelle, an gleicher Stelle in einer Woche wieder. Und ansonsten, wie gesagt, guckt gerne auf Twitch vorbei. Außer Mittwoch und normalerweise Sonntag, jeden Tag online, wenn natürlich Wahlgeschichten sind, auch mal am Sonntag im Stream. In diesem Sinne, ihr beiden, wir sehen, wir hören uns. Habt Dank, lasst euch nicht stressen.
Ich nicht.
Ich hau noch ein Go Vegan und Free Palestine raus.
So nämlich. Und ihr da draußen bleibt stabil, vernetzt euch, lasst euch nicht ärgern und passt auf euch und eure lieben Menschis auf. Bis dahin, bis nächste Woche. Und tschüss.